Hier ein Fernseher, da eine LED-Leinwand, da ein LED-Propeller, hier kommt so eine Nebelprojektion hin, dann werden wir das Squinching hier vorne noch einführen, wir werden auf jeden Fall überall Lautsprecher haben, die Leinwand, keine Sorge, stell die einfach vor die Felswand, das wird keiner sehen, da vorne stellen wir noch ein paar Fässer einfach vor dem Lautsprecher und alles ist gut. So oder so ähnlich könnte man sich manchmal vorstellen, werden Freizeitattraktionen gebaut und geplant. Und dann steht da so ein Ding, man fährt da durch und denkt sich, hui, das war aber entweder underwhelming oder super overwhelming. Und der Einsatz von Technologien ist natürlich immer schwierig. Und wenn wir jetzt von Technologien sprechen, dann sprechen wir nicht nur von dem klassischen Lautsprecher und irgendwo einen LED-Spot. Heutzutage sind ja Freizeitattraktionen wirklich technisch hochkomplexe Anlagen. Wir sprechen hier zumindest, wenn wir jetzt von den Basics sprechen, von ganz klassischen Smart-Home-Anlagen, die mit integriert werden. Vieles ist App-gesteuert, vieles ist digital und webbasiert. Es gibt aber auch natürlich diese ganzen großen Sachen wie Animatronics. Und ich rede jetzt auch nicht hier von den Zisch-Klack-Animatronics, die wir aus deutschen Freizeitparks noch kennen, sondern wirklich von den Top-Notch- Dingern, die bei Disney stehen oder in den Universal Studios. Wir sprechen von der Integration von Media-Content durch Projektionen. Project Mapping ist so das Salted Caramel unter den Einsatzmöglichkeiten von Technologien in Dark Rides heutzutage, würde ich mal fast behaupten. Also es ist unglaublich, was man heutzutage machen kann, auch weil es salonfähig geworden ist, weil es günstig geworden ist und man kann es halt schnell einsetzen. Ob das immer sinnvoll ist oder nicht, das wollen wir heute uns genauer anschauen. Und damit herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und aller Größe mit den Bereichen Operations, Guest Experience und HR, die ich mit euch zusammen gerne durchgehe, um für deine BesucherInnen und deine MitarbeiterInnen ein fantastisches Erlebnis zu machen. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf meiner Webseite www.stefanburian.com oder schreibt mir einfach doch direkt auf Instagram @howtofreizeitpark. Und wir wollen uns jetzt heute in der dritten Version oder der dritten Folge dieser Reihe uns anschauen, was macht der Einsatz von Technologien in Freizeitattraktionen mit uns als Mitarbeitende, aber auch mit unseren BesucherInnen. Denn auch hier kann es natürlich zu irgendwelchen Kipppunkten kommen, wenn zum Beispiel zu viel Technologie eingesetzt wird und das Erlebnis vielleicht komplett an dem vorbeiläuft, was wir ursprünglich geplant haben. Und ich habe auch heute wieder zwei super tolle Experten hier mit im Portfolio, die euch ein bisschen was erzählen werden, die ich gleich interviewen werde. Und wir werden jetzt gleich sofort anfangen mit unserem ersten Gast. Das ist Sven Riegel, ein guter Freund und ein sehr guter, nein, nicht sehr guter, ein unglaublich guter Freizeitpark-Architekt, der tolle Attraktionen schon gestaltet hat. Unter anderem auch Mission Ferrari, wo er mit involviert gewesen ist, also ein Tausendsasser, der weltweit unterwegs ist, und ich werde jetzt gleich mit ihm über den Einsatz von Technologien sprechen, vor allem auch in Bezug auf Dark Rides. Das Thema Technologien, habe ich ja im Vorwort jetzt gerade schon gesagt, ist natürlich ein absolut schwerwiegendes Ding, weil erstmal, was ist eine Technologie? Ab wann ist Technologieeinsatz oder Einsatz von Media-Content zu viel? Wann kippt's? Wie kippt's? Was passiert? Und da brauchen wir natürlich auch hier wieder eine Expertenstimme. Und ich habe hier einen Experten, / aber auch, das kann man ja hier einfach mal ganz offen sagen, einen guten Freund, der viele Dinge schon gemacht hat, designt. Der ist als kreativer Kopf in der Branche, ich möchte ihm jetzt nicht zu fest auf die Schulter klopfen, aber glaube ich schon doch ein bekannter Name. Und für die Fans, die jetzt gerade zuhören, werde ich ihn auf jeden Fall kennen. Ich darf begrüßen, live aus Japan, Sven Riegel. Hallo Sven.
Hallo Stefan.
Für den unscheinbaren Fall, für die Leute, die dich da draußen nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, warum du heute hier als Gesprächspartner zum Thema Technologien da bist?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sven Riegel. Ich bin momentan Art Director bei Universal Studios Japan und helfe dort im Entertainment-Sektor. Habe aber schon über 10 Jahre Erfahrung in der Themenpark-Industrie und habe in diesem Werdegang auch einiges schon planen und bauen dürfen und auch einige Attraktionen, die medienbasiert sind. Ein bekanntes Beispiel, was vielleicht viel durch die Presse gegangen ist, ist Mission Ferrari in Ferrari World Abu Dhabi, wo es eine Herausforderung war, Medien mit der Thematisierung zu vermischen. Aber ich glaube, es ist uns geglückt von dem allen, was ich aus dem Internet so nehmen kann. Und ja, freue mich jetzt ein wenig, die Expertise zu teilen und zu schauen, was es für Herausforderungen gibt und aber auch, was für Lösungen es geben könnte vielleicht.
Genau, das ist ja, das sollte man auch bei den vielen negativen Sachen, die wir heute wahrscheinlich hier erwähnen werden, immer im Kopf behalten. Natürlich, wir wollen das Ganze kritisch beäugen, das Thema. Deswegen ist ja auch die ganze Reihe mit dem Titel überschrieben, wenn das Erlebnis kippt. Und das Wenn schließt ja auch direkt mit ein, dass es ja irgendwo ein Aber gibt. Und dieses Aber, das kommt dann in der vierten Folge dann nochmal zum Tragen. Aber wir wollen uns heute wirklich auf das Negative fokussieren. Denn Erlebniskipppunkte, und da gucke ich dich jetzt mal mit ganz großen Augen an, wir beide sind ja auch Freizeitpark-Fans. Wir besuchen gerne weltweit Freizeitparks. Jetzt nicht nur, weil wir irgendwie Achterbahn toll finden, sondern weil wir auch die Thematik einfach mögen. Du wahrscheinlich auch noch als Kreativer gehst da nochmal mit ganz anderen Augen durch. Und da möchte ich dich ja mal fragen, hast du als Gast in irgendwelchen Freizeitparks weltweit schon mal irgendwie so ein Erlebniskipppunkt, jetzt nicht nur bezogen auf Technologien, aber natürlich auch, mal selbst erlebt oder selbst an dir festgestellt, so, hu, das war jetzt zu viel und irgendwie macht das was mit mir?
Ja, also da gibt es halt viele Dinge, die im Bereich einen so berühren, wenn man jetzt, sage ich mal, als Besucher in einen Freizeitpark geht. Jetzt ganz klassisches Beispiel, Warteschlangen. Die machen
Ja.
etwas mit mir, meiner Ungeduld. Und also was ich über mich dann manchmal reflektiere, ist, dass ich dann abwäge, ob die Wartezeit auch adäquat oder zur Attraktion steht. Das ist also, zumindest braucht man die Erfahrung, welche Attraktion dahinter ist und ob sich die auch da lohnt. Und wenn ich dann am Ende herausfinde, es war jetzt nicht so gut und so lange haben wir gewartet, da kippt jetzt die Stimmung schon ein bisschen bei mir. Also da bin ich ehrlich. Genau, also das wären jetzt so klassische Dinge. Wenn ich jetzt über Medien reflektiere und Technologien, dann hatte ich auch schon, also allgemein gesprochen, gibt es einige Attraktionen, die bei mir eine Überreizung oder Überanstrengung fordern, wo
Interessant.
auf einmal so viele Schichten an Technologien und Medien aufeinander geschichtet sind, dass das einfach so viel ist, dass ich als Besucher, und ich rede jetzt noch persönlich von mir, dass das zu viel war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen sollte und bin dann da rausgekommen. Vielleicht waren die Erwartungen auch hoch, aber es war jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, ja, das war geil, sondern es war eher dann so die Erfahrung bei der Attraktion, dass ich da rausgekommen bin und dann, nee, das war jetzt nichts Besonderes.
Also, aber wenn wir jetzt hier von Überreizung sprechen, sprechen wir dann also überreizt im Sinne von, man ist einfach so mental ausgelaugt oder man ist von den Reizen übermannt oder ist es auch so eine Fatigue, wie man sagen würde, dass man einfach auch so ein bisschen gesättigt ist davon, dass so viel auf einen einprasselt und man das eigentlich gar nicht verarbeiten kann?
Also ich glaube, in dem Fall war es einfach dadurch, dass es ein AR-basierter Ride ist, der dann aber auch noch Medien dazu hatte und die beiden dann zusammengespielt haben. Und das Auge, du möchtest dich ja manchmal fokussieren. Und wenn du dann halt eine Brille vor dir hast und dann nochmal Bildschirm im Hintergrund und da wird noch was drauf projiziert, dann sind das so viele Ebenen, wo dein Auge dann auf einmal nicht wusste mehr, wo du hinschauen möchtest. Und das fand ich persönlich sehr anstrengend, einfach dem Ganzen zu folgen und wo ich jetzt darauf hin, also was ich mir jetzt anschauen sollte. Es gab, glaube ich, einen Moment, da fand ich es dann gut, weil es auf einmal schwarz wurde und dann hat sich herauskristallisiert, was alles in meiner AR-Brille gerade passiert. Aber davor, dieses Zusammenspiel, das war für mich persönlich ein bisschen zu viel.
Ja, okay, also Man kann jetzt sogar fast erahnen, welcher Ride das sein soll. Und da kommen wir vielleicht auch noch zu einem Punkt, der bei Technologien ja wahrscheinlich auch noch sehr interessant ist, denn wenn ich jetzt so in meine Freizeitpark-Karriere, also aber auch als Fan so ein bisschen zurückdenke, Technologien ist ja auch etwas, was sich ja erstmal so entwickelt. Ne? Wenn man über VR mal so nachdenkt und an die alten Helme von Anno Tuk Tuk mal zurückdenkt, man hatte dann so einen 80 Kilo schweren Helm gefühlt auf und hat dann irgendwie so Blöcke nur gesehen, die von A nach B geflogen ist, und dann war das das Helikopter-Flugspiel. Und das war dann damals so top-notch State of the Art. Und heute hast du so kleine Mini-Dinger auf dem Gesicht und die Grafik ist 5 Milliarden Mal besser als damals. Das ist ja bei dem AR wahrscheinlich, weil es die erste Version einer solchen Attraktion ist, wahrscheinlich auch schwierig. Und da frage ich mich dann manchmal, ist der Einsatz von Technologien vielleicht sogar für manche Menschen zu früh, weil wir einfach noch nicht dran gewöhnt sind? Also gerade was du ja sagtest, das sind so vielschichtige Layer. Du hast die Brille, dann die Leinwände, dann aber auch noch Effekte, Licht, Ton, Musik, es bewegt sich alles, dass die Leute vielleicht auch zu früh mit solchen Dingen konfrontiert werden.
Das ist ja eine gute Frage. Also ich glaube, mit den Technologien, die du angesprochen hast, VR, da gab es ja auch so eine Entwicklung. Das hat ja dann mal so ein bisschen angefangen. Und ich meine, mittlerweile sind wir ja auch an einem guten Punkt, wo ich selbst sage, dass VR sich weiterentwickelt hat und dass das auch einen Nährwert für einige Erlebnisse hat. Es gab aber da auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo ich dachte, ist jetzt nicht ganz so prickelnd, besonders von der Qualität. Das macht ja auch was mit Medien, was die Qualität da ist. Das macht natürlich dann in einem nächsten Schritt auch etwas damit mit deiner persönlichen Verfassung, also ob es dir vielleicht übel wird oder so. Das ist ja dann auch ein bisschen vielschichtig, wie man damit umgeht. Aber ja, VR hat sich entwickelt und ich glaube, also über den Ride, den ich jetzt gesprochen habe, das war ja einer der ersten großen, sage ich mal, die das benutzt haben. Wer weiß, was jetzt noch in Zukunft kommt. Also es war, glaube ich, ein Startpunkt. Aber ich glaube, da sind wir jetzt noch an einem Punkt, wo es auch noch weiterentwickelt wird. Man sieht ja auch zum Beispiel mit der Apple Vision Pro, dass praktisch auch im Computerbereich oder im persönlichen Bereich das eingesetzt werden soll. Und ich glaube, oder man hatte ja die Hoffnung, dass das so ein bisschen breit gefächert wird. Momentan sind wir ja ehrlich gesagt noch an einem Punkt, wo noch so ein bisschen, wo es sich noch verhalten wird, ob das was ist oder nicht. Aber ich beobachte das ganz interessant, um einfach zu schauen, ja, wie sich das weiterentwickelt und natürlich, wenn es sich weiterentwickelt, ob es dann auch etwas ist, was wie VR, sage ich mal, sich weiterentwickeln kann. Das Positive, was man bei der AR-Technologie vielleicht sehen kann, ist, dass man immer noch seinen Sitznachbar sieht, was ja bei VR dann nicht ist, kommt ja auch manchmal dazu, vielleicht zu dem Clip-Erlebnis, weil Familien oder so möchten mit ihrer Familie das Ganze erleben, was du bei VR nicht hast. Da bist du isoliert, alleine in deiner Welt, hast vielleicht, wenn du Glück hast, noch irgendeine Puppe neben dir sitzen, die dann simulieren soll, dass das deine Familie ist. Aber das war's dann auch schon. Und dort bei der Technologie, da ist ja dann schon wieder das Zusammenspiel physikalische Welt mit digitaler Welt, was eigentlich dann praktisch einen Schritt weiter ist. Sehr spannend, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir sind wahrscheinlich bald nah dran.
Lass uns mal einen Schritt weitergehen, weil AR und VR sind ja, glaube ich, so zwei Themen. Wie schon sagst, da ist eine krasse Entwicklung und VR kriegt natürlich jetzt plötzlich durch die Apple Vision Pro dann klar natürlich ein Apple Trademark. Es ist kein VR, es ist Spatial Computing. Kriegt dann plötzlich auch wieder ganz neues Wording und dann ist auch wieder alles ganz anders. Aber wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen, der Einsatz von Medien, das ist jetzt ja ein paar Mal auch schon hier gefallen, Content, Media Content, das ist ja so fast der Klassiker jetzt eigentlich, gerade für Freizeitparks und durch so tolle Sachen wie die Unreal Engine auch für viele Kreative einfach erschwinglicher, solche Content zu produzieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch vielleicht viele Kunden ankommen und sagen, wir wollen Media-Content. Es gibt es, ich weiß, es funktioniert, wir wollen das. Wie ist das so im kreativen Prozess, wenn jetzt einer sagt, ich hätte jetzt gerne hier 30 Leinwände und hier soll alles blinken, piepen und vibrieren? Sagst du, yo, ist geil? Oder bist du dann derjenige, der sagt so, ja, aber?
Wahrscheinlich ein ja, aber. Ich sage jetzt nicht, ich bin nicht abgeneigt. Das ist ja immer, es kommt halt so ein bisschen auf den Inhalt der Attraktion drauf an. Wenn ich jetzt was Positives in Sachen Mediencontent sehen kann, ist halt, wenn man so seine Storywelt aufbaut, seine Story, dann hat man dort mehr eine Leichtigkeit, seine Storywelt digital zu erweitern. Das heißt, entweder jetzt in einem klassischen Attraktionen, sei es jetzt ein Kino oder eine VR-Attraktion oder sonst was. Man hatte aber auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze noch weiter zu erweitern, da wir heute alle mit einem Smartphone durch die Welt wandeln. Also kann ich theoretisch auch vielleicht Erlebnisse mitnehmen. Es gibt was Positives dabei. Aber ja, es ist wirklich, wirklich der Einsatz von den ganzen Medien und wie geschickt und smart man das Ganze einsetzt. Einfach um Geschichten einfach zu erzählen. Ich mag es jetzt nicht, wenn Geschichten irgendwie kompliziert irgendwie dargestellt werden, sondern man muss halt die Technologie smart nutzen und das Ganze auch so gut abmischen, dass halt das Erlebnis nicht so erdrückend wird, wie ich vielleicht das schon davor etwas beschrieben habe mit den ganzen, mit der Überreizung, sondern einfach, dass das gut eingesetzt wird, gut platziert wird an Stellen, wo es Sinn macht, wo man vielleicht, ich rede jetzt ein bisschen wirtschaftlich, auch Geld vielleicht einsparen kann. Also nicht, dass man, dass jetzt keine Projektoren oder der Inhalt, den zu generieren, nichts kostet, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn man dann eine große Kulisse bauen möchte, ist wahrscheinlich die Szenerie oder die Szene dann mit Medien ein bisschen einfacher zu gestalten, auch wenn es um Charakter geht, bevor man sich überlegt, ob man vielleicht einen Animatronic dahin stellt. Also da muss man wirklich schauen, welche Lösung es dann für so ein Produkt gibt. Aber würde es jetzt ein Ride sein, wo man nur Leinwand, Leinwand, Leinwand und dazwischen kommt nichts, sondern es ist fast nur digital, dann würde ich sagen, sind wir in einer digitalen Welt unterwegs, in der Spielekonsole Adatron? Ja, das Thema wurde dann wahrscheinlich getroffen, da macht es Sinn. Sind wir jetzt in irgendeinem mittelalterlichen Dorf unterwegs, wo man vielleicht noch die Düfte und Co. braucht, um das Ganze zu unterstützen? Man möchte es anfassen. Da wird es dann ein bisschen schwierig, das Ganze nur mit Medien zu gestalten. Da muss man dann wirklich Lösungen für haben.
Also da muss man quasi noch eine weitere Ebene bei den BesucherInnen irgendwie ansprechen, damit du sagst, das ergibt dann überhaupt erst Sinn dann.
Genau, genau. Also wirklich die Interaktion, dass das gut eingebunden wird. Ich glaube, das beste Beispiel, wenn ich das hier nennen kann, mal wäre Pirates of the Caribbean, Battle of the Sunken Treasure in Disneyland Shanghai. Dass dieser Dark Ride macht es einfach nur vor, wie Szenerie und Medien einfach so gut verschwimmt, dass man wirklich gefangen ist in diesem Ride. Und auch wenn dort die Leinwände riesig sind und man wird praktisch wörtlich erschlagen von denen, ist es trotzdem, dass man gerade fühlt, dass man da drin ist und einen Wow-Effekt hat. Und ich glaube, da schaltet dann der Besucher auch einfach aus und hat nicht Medien im Kopf, sondern ich bin hier in einer perfekten Welt und bin gerade so immersiv gefesselt und lasse das gerade über mich ergehen. Aber da gibt es halt auch andere Beispiele, wo das so versucht worden ist. Aber dann mit dem Punkt immersiv vielleicht doch nicht ganz so wahrgenommen worden ist, weil vielleicht die Leinwand rechts, links, da hatten wir vielleicht nicht mehr die finanziellen Mittel, um das zu erweitern, um den Besucher zu fangen. Und deswegen, um auf den Punkt zurückzukommen, ist es halt wirklich, wie kann ich das smart einsetzen, eine gute Lösung finden, um diese Medien dort wirklich gut zu platzieren, dass sie auch Sinn machen und nicht irgendwie sinnlos mit Leinwänden um mich schmeißen, die eine Reizüberflutung oder sonst was bei den Besuchern auslöst und ja, am Ende zu einem Kipppunkt führen.
Was würdest du sagen, ab wann ist der Einsatz von Medien zu viel? In einem Ride, aber auch vielleicht in einem thematisierten Bereich oder in einer Show. Also ab wann sagst du, ist da ist Schluss, da reicht's dann wirklich?
So allgemein gesprochen, und das geht vielleicht auch ein bisschen zurück nochmal an den Anfang, wo du mich gefragt hast, was denn so sein könnte, was für Erfahrungen man hat noch mit den Medien. Eine Sache, die ich da noch vergessen habe zu erwähnen, wäre zum Beispiel auch die Rewritability. Also wirklich den Gast nochmal in die Attraktion zu locken, was natürlich bei solchen Medienrides ein großer Reiz sein kann, weil man eigentlich die Freiheit hat, mit den Medien verschiedene Welten darzustellen. Ich glaube, Status ist da ein gutes Beispiel, weil du praktisch aus verschiedenen Szenen hier und da etwas mischen kannst und dann jedes Mal eine andere Experience generiert wird. Mir ist bewusst, dass das Kreieren von diesem Content natürlich auch einen gewissen finanziellen dass man einen gewissen finanziellen Beitrag dazu leisten muss. Aber du kannst wenigstens dem Gast dann nochmal ein Erlebnis bieten oder verschiedene Erlebnisse bieten. Und der Gast würde sagen, ja, das machen wir jetzt nochmal, wir fanden es so gut, komm, lass uns das nochmal machen. Wenn man dann zum Beispiel in einen Ride investiert, wo man dann halt nur einmal diese Medien hat, der vielleicht doch nicht ganz so mitzieht, kann es dann halt schwierig sein, dass der Gast dann nochmal dahin kommt. Dann irgendwann das Desinteresse des Publikums vielleicht sinkt und dann hat man sich dann so eine große Investition gemacht und nach 2 oder 3 Jahren muss man sich eine Lösung finden, wie man dann wieder Besucher dort reinzieht. Wenn es dann manchmal so Attraktionen sind, wo wirklich die Medien so einseitig sind, wo es vielleicht keine so großen Überraschungen gibt, es mag auch manchmal nur so 2, 3 Punkte sein in dem ganzen Ride, die man mal kurz so ein bisschen anders macht, um einfach dann nochmal ein bisschen Reiz an den Besucher zu geben, dass er da nochmal hinkommt. Also bestimmt hätte es Nährwert. Ich habe jetzt darüber noch, überhaupt noch nicht
Ist mir jetzt auch
nachgedacht.
gerade erst eingefallen tatsächlich, aber ich dachte, es ist so ein interessantes Gedankenspiel mal zu überlegen, okay, jetzt haben wir einen Media-Based Ride, wo wir auch wissen, der Einsatz von Medien ist vorhanden, aber wahrscheinlich haben wir hier keine Überreizung, weil du ja gerade schon gesagt hast, das Ziel ist ja was anderes, ne? Also die Leute wollen Highscore knacken, die sind also mit dem Gedanken nicht in so einer Geschichte versunken und müssen da irgendwas folgen, sondern die haben jetzt diesen Ride, spielen am Ride selbst. Aber würde man das jetzt ändern, was würde das mit dem Ride dann wohl machen? Also ich strippe den Media-Content einfach runter und sage, ich mache das alles physisch. Was hätte das für Auswirkungen im Ride-Design und nachher natürlich auch in den Operations? Weil ich denke mir dann sofort, ja, wenn ich das physisch nachbauen würde, um die Spielbarkeit herzustellen, die man jetzt eigentlich hat, müsste ich ja unglaublich viel Streckenmeter rausnehmen im gleichen Gebäude, damit ich diese Sets überhaupt da implementieren kann. Also hat ja eigentlich der Media-Content an der Stelle erstmal ja nur Positives.
Ja, da gebe ich dir recht. Also natürlich mit dem Media-Content oder dem ganzen Setup, wie diese Medien da aufgebaut werden und eingebaut werden, kann man natürlich auch Platz sparen. Das, wenn man jetzt das physisch macht, wäre das gar nicht möglich, weil man dann einfach große Kulissen baut, um das einfach dann auch nochmal auf einen wirken zu lassen. Also von daher, ja, gibt es da Vor- und Nachteile und wahrscheinlich müsste man dann 2, 3 Szenen wegstreichen aus diesem Ride, um dann einfach, wenn man das physisch einmal zu machen, physisch zu, also nachzubauen. Und von daher, ja, für mich wäre noch ein interessanter Gedankengang, weil wir ja auch jetzt in einer Zeit leben von AI, was denn jetzt zum Beispiel die Zukunft wäre, wenn wir jetzt die Medien hätten. Das Ganze jetzt aber noch mit AI füttern und noch so ein bisschen auf die Belange der Besucher eingehen. In welcher Art und Weise sei jetzt vielleicht mal ein bisschen dahingestellt, aber man kann ja das auch dann noch mal ein bisschen weiterspinnen und einfach sagen, dass besonders auch heutzutage mit der ganzen Unity Engine und so, die ja natürlich ganz schnell arbeiten, kann man natürlich jetzt auch noch ein bisschen da kreativ sein und das Ganze noch mal auf ein anderes Level heben, so dass fast der Ride auch noch custom-made auf den Besucher reagiert. Aber ja, es wäre ein interessantes Gedankenspiel, wenn man jetzt bei den Medien bleiben würde.
Ja, das ist genau auch ja auch die Richtung, ne? Weil dann haben wir nämlich den Punkt des Eskapismus, weil ich denke mir dann am Ende des Tages, ja, ein Handy habe ich ja dann sonst auch immer in der Hand und ich bin ja auch ein ganz großer Freund davon, immer so ein bisschen noch Orlando-kritisch zu gucken mit diesen ganzen Boarding Groups, Genie Plus. Du bist eigentlich deinen Tag nur noch am Planen und hast eigentlich gar nicht mehr so das Gefühl, wirklich so ein ganz altbackenes Wort zu nehmen, Lust zu wandeln durch einen großartigen Freizeitpark und einfach mal so, ach, das sieht jetzt hier toll aus, das möchte ich jetzt machen. Und dann steht da irgendwie 3 Stunden Wartezeit und buchen Sie doch über Genie Plus. Und dann denke ich mir so, nee, aber dann ist ja der Eskapismus ja gar nicht mehr vorhanden.
Ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich jetzt mal in die großen Parks gehe und mir dann so einen Fastpass dazu buche, dann bin ich ja praktisch darauf angewiesen, dass ich zu dieser Zeit an diesem Ride erscheine oder bei dieser Experience. Und der Stress kommt daher, und das könnte der Kipppunkt dann auch sein für viele Besucher, dass du vielleicht noch gerade in einer anderen Warteschlange stehst. Dort gab es eine Störung, die hat jetzt 30 Minuten gedauert. Es geht weiter, aber du bist jetzt auch 30 Minuten zu spät und hast eigentlich schon Stress und musst zu anderen Attraktionen und weißt halt nicht, was die Reaktion ist, wenn du zu spät kommst. Bei der anderen Attraktion darf ich noch mitfahren oder darf ich nicht mitfahren? Das macht ja bei den Besuchern dann auch viel aus. Und da gebe ich dir recht, das ist manchmal sehr viel Stress. Man muss da schon im Vorhinein planen und da tun mir dann Besucher leid, die noch nie vielleicht in diesem Park waren, noch nie wissen, wie sie mit diesem System umgehen. Man hat es aber gesehen und angeworben, aber eigentlich braucht man noch so viel Hilfestellung dabei, um eigentlich einen guten, erholsamen Tag zu haben. Aber ja, da gebe ich dir recht, dass man fast heute in einigen der großen Parks irgendwie geplant durch diese Parks gehen muss und wie so ein Zeitplan dabei haben muss.
Ja, nicht mehr wie früher ausgedruckt, einlaminiert und dann in einer Klarsichtfolie mit sich herumtragen, wahrscheinlich auch in einem Schnellhefter schnell mit abgeheftet, damit man es nicht verliert und immer wieder findet. Vielleicht nochmal eine allgemeinere Frage auf das Thema Technologien und Einsatz von Medien und Einsatz von Technologien. Was wären für dich denn Red Flags, wenn es in der Ride-Gestaltung oder auch in der Bereichsgestaltung oder Masterplanning um das Thema Einsatz von Medien und Technologien gibt.
Ich sag mal, der Einsatz in welcher Lokalität wäre schon mal was. bezüglich, wenn man es jetzt draußen macht, da kann man ja auch heutzutage nicht alle Technologien verwenden. Da muss man auch ein bisschen schlau sein, wie man das Ganze anstellt. Obwohl ich muss sagen, ich war ja vor einigen Wochen in Zootopia, in Disneyland Shanghai, wo es auch, sage ich mal, da gibt es diesen großen Bahnhof von dieser Zootopia-Welt. Ich weiß, dieser Film heißt in Deutschland anders. Ich nenne hier den englischen Namen, nur als kleiner Disclaimer. Und dort gab es halt einen Bahnhof und dort ist ein Zug immer die ganze Zeit durchgefahren. Und das sah so real aus, da hast du dich dann ein paar Mal umgeguckt und gedacht, war das jetzt echt oder nicht? Also es geht halt so ein bisschen um die Umwelteinflüsse und den Einsatz von den ganzen Medien und Technologien. Wenn du natürlich dann kommt es ein bisschen auf das Geld drauf an. Ich weiß, dass Bildschirme, die jetzt nicht spiegeln und Co., kosten halt eine Menge. Aber wenn man dann irgendeinen Bildschirm aus dem Supermarkt irgendwo sich da ins Schaufenster stellt und die Sonne ballert drauf, ja, dann kann der Kunde auch davon nichts haben, weil er das nicht sieht, weil es tagsüber die ganze Zeit blendet. Also da wäre so ein bisschen der Einsatz hier. Und natürlich gibt es auch so viele verschiedene Einsätze von den Technologien oder Medien, sei es jetzt VR, AR und so weiter. Also bei VR ist immer so ein bisschen meine Red Flag. Du kommst ja in den Freizeitparks und möchtest eigentlich mit deiner Familie oder mit deinen Freunden etwas erleben. Und ich habe es auch schon mal angesprochen, dann bist du alleine isoliert in dem ganzen Ding. Und das finde ich halt dann, stelle ich manchmal ein bisschen in Frage, ob das halt einfach das Erlebnis ist, was du gerne haben möchtest. Also als Seasonal Overlay habe ich jetzt nichts dagegen, aber wenn jetzt wirklich so eine große Attraktion da geplant wird, da würde ich dann schon einigen Kunden raten oder eigentlich allen, VR jetzt nicht in Betracht zu ziehen, weil das einfach nicht die Technologie ist. Wenn jetzt AR vielleicht ausgereift ist, da kann man ja noch seinen Sitznachbarn sehen, könnte man darüber sprechen, aber wahrscheinlich wird man ja allgemein auch abgelenkt, weil man die ganze Zeit nur auf das vordere Display oder auf das Glas schaut, wo das Ganze wiedergespiegelt wird. Genau. Und sonst, was ich auch angesprochen habe, dass man schaut, dass man halt immersiv diese ganzen Technologien einsetzt. Also, dass man wirklich verhindert, irgendwelche Aufbauten zu sehen, dass man wirklich dafür sorgt, dass das gut übereinander geht. Ja, das sind so ein paar Red Flags, die mir jetzt gerade einfallen.
Gibt es auch Red Flags in Bezug aufs Storytelling, die dir da einfallen würden, gerade im Einsatz mit Medien? Weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Worldbuilding gesprochen. Das kann ja von, also dem klassischen, wir stellen die Charaktere und die Welt vor, bis hin zu, was für Hobbys haben die, wo wohnen die, wie ist der Familienstammbaum, wie fahren die morgens zur Arbeit, was haben die in ihrer Handtasche? Das kann man ja so tief wie möglich gestalten.
Das stimmt. Also wie gesagt, Medien sind da gut für da, um die ganzen Stories aufzubauen. Allerdings gilt bei mir, wenn man eine Attraktion macht, dass man dieser Attraktion auch gut folgen soll. Und da hilft es nichts, wenn man die Story in dem Mediencontent so überlädt, dass am Ende alle dort mit einem Fragezeichen sitzen, was jetzt gerade passiert ist. Und einfach dem Ganzen nicht mehr folgen können. Da hatte ich schon mal einige Attraktionen als Beispiel, die das hatten, wo ich einfach da drin saß. Ich dachte, jetzt kommt eine Story, der ich folgen kann, aber dem war dann nicht so. Ich war dann ab irgendeinem Punkt lost und dann kommst du aus der Attraktion raus und denkst dir, ja, so wirklich rund war das nicht. Und ich bin immer ein großer Fan, dass man, wenn man irgendwo startet, auch irgendwo wieder landet, wo man angefangen hat, um, sage ich mal, ein bisschen das Ganze zu verknüpfen. Aber es ist jetzt nicht irgendwas, was ich empfehle, muss man wirklich bis ins kleinste Detail in die Besucher reinhämmern, weil der kommt da rein und möchte ganz einfach bedient werden. Und es ist wirklich die beste Lösung, eine einfache Geschichte zu erzählen, den der Besucher auch folgen kann.
Ja, ich finde bei solchen Beispielen, da tut es mir in der Seele immer weh, wenn Filme so wirklich auf die Nase drauf irgendwie versuchen, Wissen zu vermitteln oder irgendwie eine, keine Ahnung, Handlungsursache jetzt irgendwie darzustellen. Und ich muss dann immer so direkt dann richtig weit zurückdenken an, ich muss selber nochmal gucken, wie der Film auf Deutsch heißt, Rear Window von Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof. Ein absolut großartiger Film, der komplett die Geschichte der Person mit dem gebrochenen Bein erzählt. Anhand nur von Bildern, anhand von Kameraeinstellungen weißt du genau, was mit ihm passiert ist, wo er herkommt, ohne dass irgendwo ein Wort steht. Das finde ich halt irgendwie auch clever. Und ich glaube, was man häufig in Freizeitparks sieht oder auch generell in Freizeitattraktionen ist, oh, die Leute verstehen die Story nicht, häng da mal einen Bildschirm hin. Da wird das dann schon erklärt. Das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest, dass man auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie was da in die Leute reinzukriegen, damit die das verstehen.
Nee, definitiv. Das ist sowas. Und wenn du gerade bei dem Thema bist, da fällt mir auch gerade von der Operativen ein. Die sind ja auch immer sehr behagt darauf, nicht behagt, behagt, dem Besucher die Sicherheitshinweise zu erklären. Und ich habe absolut nichts dagegen. Sicherheit ist in der DNA in unserer Themenparkindustrie. Aber wenn man dann 10.000 Bildschirme irgendwo hinhängt, die allen das Gleiche erzählen. Das ist ungefähr so, als würde ich in den Supermarkt gehen, dort hängt 10.000 Werbung einmal den Gang runter und du hast so eine Reizüberflutung, dass du das nicht mehr wahrnimmst.
Also ihr seht's, ich spreche immer davon, über irgendwas overwhelming zu sein oder wenn etwas zu überwältigend sein könnte. Aber natürlich macht das ja auch was mit uns als Gästen, wenn wir dauerbeschallt werden, von allen Seiten bestrahlt von LED-Leinwänden, dann kann man natürlich auch überfordert werden. Und Überforderung kann natürlich dazu führen, dass man müde wird, dass man wütend wird, dass man schlapp wird, dass man einfach übersättigt ist und man hat dann einfach keinen Bock mehr. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt einen Dark Ride, der tausende Bildschirme hat und irgendwie passiert dann ja da am Ende des Tages doch nichts. Dann war die Fahrt vielleicht nicht nur unbefriedigend, sondern ihr seid auch so medial übersättigt, dass der Körper einfach auch sagt, ja, reicht jetzt mal für heute. Und das klingt jetzt so, als ob der alte weiße Mann jetzt sagen möchte, ja, früher war ja alles besser und so. Nee, aber man muss ja auch heutzutage auch den Punkt mit einfließen lassen, dass tatsächlich Medienkonsum auch zu einem gewissen Grad sättigen bzw. auch übersättigen kann. Und das macht natürlich auch etwas mit unseren BesucherInnen. Und unser Ziel ist ja ganz klar, nicht eine Übersättigung von dem herbeizuführen, sondern tatsächlich eher die Übersättigung, die wir aus dem Alltag mitschleppen, abzubauen. Und jemand, der wirklich sehr übersättigt ist von Technologien und gerade auch Media-Content, ist mein nächster Gast und ich werde jetzt hier wenig introducen, denn er kriegt gleich noch ein schönes, dickeres Intro mit im Interview. Aber ich möchte euch trotzdem sagen, das Gespräch, was jetzt folgt, ist wirklich kritisch bis ins kleinste Detail und hier sprechen. Ich spreche natürlich aus einer anderen kritischen Überzeugung, aber mein nächster Gast, Chris Lattner, er spricht aus einer sehr kritischen Betrachtung, die er für sich selber in seiner Arbeit etabliert hat, denn er selber produziert auch immersive, voll thematisierte Erlebnisse und da spielen Technologien natürlich auch eine wichtige Rolle. Wenn wir über das Thema Technologien sprechen, dann gibt es für mich persönlich tatsächlich einen Menschen, den ich sofort einladen musste hier in diese muntere, illustre Runde für unser Thema, wenn das Erlebnis gibt. Denn ich weiß ganz genau, dass dieser Mensch ultrakritisch ist, nicht nur generell beim Thema Erlebnisse und auch beim kreativen Prozess, sondern auch wenn es um den Einsatz zum Beispiel von Medien geht in Erlebnissen. Und deswegen möchte ich heute euch zum zweiten Mal hier im Podcast willkommen heißen, den Herrn Chris Lattner. Hi Chris.
Hi Stefan, schön, dass du mich mal wieder eingeladen hast und du hast vollkommen recht. Ich bin ultrakritisch, auch mit deinem der Wahl deines T-Shirts heute. Alles, also geht gar nicht. Also es wird eine richtige Rant-Sendung jetzt hier.
Ich hab hier ein plain T-Shirt an, keine Muster, nichts und du sagst kritisch.
Weinrot, also.
Das ist nicht Wein. Nein, das. Au, das ist jetzt hier so eine Frage. Ist das Kleid weiß, weiß-blau oder mit Gold, weißt du? So eine Nummer ist das.
Oh, das ist natürlich wieder Technologie, da müssen wir mal drüber reden.
I see what you did there. Aber Chris, für die Leute, die dich da draußen nicht kennen sollten, wer bist du, was machst du und warum ist das Thema Technologien auch für dich persönlich so wichtig?
Ja, ich bin Chris und wir betreiben in Berlin seit über 10 Jahren sogenannte Escape Rooms. Ich habe vorher noch andere Dinge gemacht, die tun aber gar nicht zur Sache. Und seit vor 3 oder 3,5 Jahren planen, designen und bauen wir immersive Experiences für Kunden auf der ganzen Welt. Technologien sind natürlich für uns auch wichtig, weil ohne Technologie funktioniert kaum eine Experience indoor, weil man braucht zumindest mal Licht oder Heizung oder sowas. Das ist auch schon Technologie. Wir haben damals angefangen eigentlich, weil wir Technologie verlassen wollten. Damals, die Escape Rooms sind entstanden, zumindest ist das der Eindruck, weil der Mensch eigentlich weg wollte von seinem Bildschirm, von seinem Handy etc. und mal wieder in sich flüchten will in Fantasiewelten, die aber haptisch gebaut sind. Also die sind wirklich alle physisch dort und man muss Dinge mit den Händen benutzen, berühren, bewegen und eher weniger sich von Medien berieseln lassen. Das hat sich natürlich jetzt über die Jahre schon geändert wieder, dass natürlich auch Medien im Sinne von Bildschirmen als Set-Extensions oder anderweitige Technologien in den Experiences sind. Und wenn man das vergleicht, was wir früher gemacht haben und was wir heute gemacht haben, dann ist das, was wir heute machen, tatsächlich Hightech. Also wirklich absolutes Hightech. Aber wir lassen es so aussehen, als wäre dort keine Technologie verbaut. Das ist das, was uns auszeichnet, dass wir Dinge machen, wo Technologie im Hintergrund ist, aber sie überhaupt nicht sichtbar ist.
Ich möchte aber euch da draußen wirklich ganz, ganz warm ans Herz legen, wenn ihr Chris Lattner, dem seine Produkte nicht kennen solltet, besucht die mal. Ich bin, muss ich sagen, ein ganz, ganz großer Fan von dem, was er mit seinem Team produziert. Allein Brandon Darkmoor in Berlin in seinem eigenen betriebenen Escape Room The Room. Ist ein absoluter Burner. Und auch zuletzt, deinen Teaser habe ich jetzt auf LinkedIn gesehen für den Cyberpunk-Raum bei Dreamlabs im Süden. Und ich
Ja.
bin auf meinem Stuhl aufgesprungen, habe mir die Hände an den Kopf gepackt und habe mir gedacht, warum baut dieser Typ eine Miniaturstadt aus dem Fenster heraus, damit es so aussieht, wie als wenn man aus dem Fenster gucken würde? Es ist fantastisch.
Das haben wir uns auch gedacht. Das ist jedes Mal, wenn ich dann wieder dort bin und sage, warum haben wir das denn gemacht? Dass wir wirklich eine Miniaturstadt mit über 40 Gebäuden, einzeln beleuchtet, gebaut haben, um die Illusion zu schaffen, man guckt aus einem Wolkenkratzer und guckt über eine Stadt. Da standen wir zu Anfang vor der Entscheidung, machen wir das mit einem Bildschirm, machen wir das mit einem riesigen großen Screen. Dann habe ich mir diverse Screens angeguckt und ich habe gesagt, so auf die Distanz können wir das gar nicht machen. Ja, der würde den ganzen Raum beleuchten. Das würde nicht vernünftig funktionieren. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so richtig oldschool, filmmäßig und bauen eine Miniatur. Ja. Hatten keine Ahnung, wie das geht. Von uns hat noch keiner eine Miniatur gebaut. Aber wir haben gesagt, so, wir gucken uns ein paar YouTube-Videos an und das haben schon andere gebaut. Da wird das wohl klappen. Und es ist wirklich erstaunlich geworden.
Da sind wir ja auch eigentlich schon direkt ja eigentlich Deep Dive im Thema, weil du hast schon jetzt super viele Technologien eigentlich outgesourced, weil du gesagt hast, für dich ist physisch dann doch die bessere Lösung gewesen, um zum Ziel zu kommen. Ist das immer der Fall oder hast du auch Fälle, wo du sagst, nee, hier muss Technologie jetzt, wie zum Beispiel, jetzt lassen wir jetzt mal so Basic-Sachen wie LED-Spots oder Lautsprecher mal raus, aber sagst du irgendwie zum Beispiel, da muss jetzt eine Leinwand rein oder irgendwie Gase davor geklebt, damit dieser Effekt funktioniert?
Oh, das ist eine Frage, die ist relativ komplex. Das hat immer damit zu tun, ob das spielrelevant ist oder nicht. Wir haben die Problematik, anders als eine Achterbahn oder einen Dark Ride, dass man unsere Experiences nur ein einziges Mal spielen kann. Ja, danach ist das, da geht man nicht noch mal ein zweites Mal hin. Und von daher ist bei uns wichtig, dass alles immer funktioniert, was für das Spiel relevant ist. Wenn jetzt was fällt mir denn ein hier, beim It's a Small World, ja, mal zwei Püppchen nicht funktionieren, ich glaube, das wird keinem groß auffallen, außer so Super Nerds. Wenn jetzt 60% aller Püppchen nicht funktionieren, ist das schon Käse. So. Bei uns ist es aber schon so, wenn schon diese zwei Püppchen nicht funktionieren, dann ist das schon Mist. Dann zerstört das die Experience des Gastes und zwar vollständig. Von daher sind wir immer sehr, sehr sensibel, wenn es darum geht, was machen wir technisch und was lösen wir auf eine andere Art und Weise. Da das mittlerweile hochkomplexe Spielsysteme sind mit ganz vielen Mechaniken, Sensoren, Aktoren, Projektionen, Spezialeffekten etc. kommen wir natürlich nicht drum herum, dass wir im Hintergrund natürlich eine Software-Hardware-Komponente haben, die das Ganze steuert. Das können wir nicht rausnehmen. Wir können halt aber andere Dinge machen. Zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufmachen will, dann kann ich das lösen, indem ich einen elektrischen Motor einbaue, der diese Tür öffnet und wieder schließt. Oder ich nehme einfach ein Stückchen Schnur und eine Umlenkrolle und hänge da drei Totenköpfe dran und ein E-Magneten. Und wenn der E-Magnet auslöst, dann geht auch diese Tür auf. Immer und immer und immer wieder, weil das ist Gravitation. Das wird sich nie ändern. Der Elektromotor kann kaputt gehen. Ja, die Gravitation geht zumindest nicht, solange ich lebe, kaputt. Vielleicht irgendwann später. Ja. Und von daher sind das so Dinge, über die wir immer nachdenken. Was können wir lösen auf eine Art und Weise, die immer und immer und immer und immer funktioniert, ohne dass wir technische Komponenten einbauen? Und was muss technisch gelöst werden? Ja, zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, Set Extensions. Wenn ich jetzt aus einem Fenster gucke und dahinter keine 50 Meter Platz habe, um dann da eine ganze Stadt zu bauen, dann muss ich dahinter einen Bildschirm hängen da. Oder ich mache einfach einen Vorhang vor und dann kann man da nicht rausgucken. Ja, aber wenn ich das ganz gerne möchte, dass man da rausguckt, weil es auch irgendwie spielrelevant ist, dann wird das wohl ein Bildschirm sein.
Krass. Also, aber du hast ja schon hier unglaublich viele Stellschrauben angesprochen, die es da so gibt, die Komplexität des eigentlichen Themas. Dabei sind die Auswirkungen dann ja, wenn mal was schief geht, ja eigentlich ziemlich simpel. Und da würde ich dich mal fragen, hast du selber schon mal auch als Freizeitparkbesucher oder in einem Escape Room oder egal wo in einer Freizeitaktivität mal so einen Kipppunkt von einem Erlebnis selber miterlebt? Oder hast du an dir selber gespürt, so, hu, das war jetzt aber eigentlich zu viel?
Also, ich habe natürlich so Dinge wie jetzt Universal Studios Teletransformers Ride. Das ist für mich persönlich, für mich als Chris Lattner, einfach zu viel. Ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm und werde die ganze Zeit rumgeschüttelt. Ja, das nimmt mich so null mit. Und da komme ich auch raus und sage: So, jetzt, wo ist der Eimer? Ja, das ist wirklich einfach Overkill. Ich muss auch sagen, auch wenn das Leute vielleicht so anders sehen oder sehr doll anders sehen, ist hier Flight of Passage zum Beispiel, hat mich auch so null berührt. Es fühlte sich für mich so an, als würde ich in einem Kino sitzen und auf einem wackeligen Stuhl sitzen, der die ganze Zeit hin und her wackelt. Es war für mich kein anderes Erlebnis. Was aber jetzt nicht heißt, dass das irgendwie schlecht ist, sondern es hat nur für mich nicht funktioniert. Und das hat für mich dann die Experience, wenn ich da 90 Minuten warte und dann enttäuscht rauskomme, weil mit Technologie etwas versucht wird zu erreichen, was bei mir nicht funktioniert hat, dann bin ich natürlich enttäuscht. Ja? Dann gibt es natürlich noch so Momente, wenn man im Phantom Manor mit seiner dreieinhalbjährigen Tochter direkt am Ende, wo dieser der Geist mal die ganze Zeit so rauswinkt, wenn man da stecken bleibt für 30 Minuten, dann ist das auch nicht so lustig. Aber sowas passiert halt, ja. Also ich würde das so kategorisieren: ein Erlebnis kann getrübt werden dadurch, dass Technik defekt ist, was immer, immer, immer passieren kann, egal wie redundant ich meine Systeme baue. Technik kann immer versagen. Oder mein Erlebnis wird getrübt, weil Technik eingesetzt wird, und die Technik das gar nicht leisten kann, was sie eigentlich tun sollte. Also, was ich erleben soll, wird gar nicht rübergebracht, weil einfach die Technologie noch nicht so weit ist oder nicht richtig eingesetzt wird oder.
Interessant, also den Aspekt habe ich mir selber noch gar nicht so ausgedacht. Also klar gibt es immer mal wieder, ich sag mal, Prototypen. Ich meine, das sehen wir bei den Achterbahnen ja auch immer häufig genug, wenn ich mir dran zurückdenke. Wingers 4 und Force im Phantasialand, die liefen in der Regel nie störungsfrei und bei den langen Wartezeiten, die man da hatte, gab es mindestens zwei, drei Breakdowns. Aber stimmt, du hast recht, wenn man etwas benutzt, was vielleicht nicht so rund läuft und dass dadurch das Erlebnis dann auch gestört wird, dann hat man direkt so ein, ja, so ein Problempunkt einfach.
Ich finde, eins der besten Beispiele dafür sind jegliche VR-Experiences. Da ist einfach die Hardware-Technologie nicht so weit, dass sie einsetzbar ist für die Zwecke, für die sie gerade eingesetzt wird. Egal, ob es auf einer Achterbahn ist oder in einem Family Entertainment Center, das ist nichts. Ja, also auch die Grafik, die ich darüber sehe, das ist nichts. Das gaukelt mir kein echtes irgendwas vor. So weit sind wir noch nicht. Und trotzdem wird sie eingesetzt. Und das verstehe ich nicht. Ich sage, also Leute, wartet doch einfach noch mal 10, 20 Jahre. Vielleicht ist es dann besser. Ja, aber macht doch nicht mit Zwang irgendwas, nur weil man das gerade jetzt machen will. Ich kann total verstehen, dass man sagt, oh, ich baue einen Prototypen. Das machen wir mit jeder Experience. Wir sagen zum Beispiel die Miniaturstadt. keine Ahnung, wie es geht, lass mal machen. So, ja, kann auch in die Hose gehen. Das kann ich verstehen, dass das mal einer oder zwei oder drei machen, ja. Aber dass das dann exzessiv so betrieben wird und dann verbreitet wird, ohne dass es auf dem technologischen Stand ist, wo es sein sollte, das ist für mich völlig unverständlich.
Jetzt reden wir hier von Motion Sickness auf VR, aber was meinst du, was könnte noch so eine Auswirkung sein auf unsere BesucherInnen, wenn wir mit Technologie falsch umgehen oder die einfach für bare Münzen nehmen und die überall reinklatschen?
Ich glaube, solange die Umsetzung dessen, was du erzählen willst, gut ist, wird die Komplexität den Besucher eigentlich nicht überfordern. Wenn ich jetzt Rise of the Resistance nehme, das ist ein unfassbar komplexer Ride. Und das ist alles so gut dosiert, dass das funktioniert. Als Negativbeispiel, was überhaupt nicht komplex ist, aber mit Medien einfach überfrachtet ist, ist im Universal dieses neue hier mit den Minions, dieses Ding da, wo du
Ach,
auf einem Laufband, also auf so einem Förderband
Förderband.
und eine Waffe hast und du sollst schießen, aber du weißt gar nicht wohin und alle schießen, du siehst gar nicht deinen eigenen Cursor, gar nichts. Es ist völlig unsinnig. Es macht gar keinen Sinn. Und es macht auch überhaupt keinen Spaß, 5 Minuten lang an dem Bildschirm vorbeigefahren zu werden. Das ist halt absoluter Wahnsinn, wo ich sage, das macht doch alles kaputt. Dann
Ja.
macht's doch lieber nicht. Ja, spart euch doch die, weiß nicht, paar Millionen und wartet, bis ihr was Cooles habt. So,
Also du
aber
meinst,
ich
das
glaube,
Erlebnis ist dadurch nicht wertig genug dann?
genau. Aber das als andere Beispiel im selben Park ist halt der die Show hier mit Born. Ja, auch eine Medienshow. Die aber richtig, richtig gut ist. Das ist abgefahren, wie gut das umgesetzt ist und wie gut das gemacht ist. Ja.
Also vielleicht kurz zur Erklärung für die ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, was das ist. Es gab ja vor 100 Jahren mal diese richtig geile 3D-Show mit Terminator. Riesengroßer Fan, einfach mega trashig, all und Effekte, die einfach teilweise sogar albern gewesen sind. Aber irgendwie hat das funktioniert. Und dann hat man das zugemacht und hat daraus jetzt eine Stuntshow gemacht, die komplett auf LED-Screens basiert und es gibt keine oder kaum echte Sets. Es gibt aber so Sets, die dann reingefahren kommen und mit den Medien dann kombiniert werden. Und als ich das erste Mal ein Video davon gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das ist wirklich Next Level Shit. Natürlich hast du immer noch einen riesengroßen Fernseher vorm Gesicht, aber das ist
Ja.
halt so eine Seamless Integration von sowohl haptischen als auch digitalen Dingen, dass du denkst, das ist scheißegal, ich habe gerade Time of My Life, das ist super witzig und man staunt auch und hat so manchmal noch diesen Effekt wie bei einer Zauber-Show. Wie haben die denn das jetzt eigentlich gemacht?
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie
Ja.
ganz nett.
Genau, und das sollte ja Technologie auch machen. Ja, die Technologie soll ja einem vorgaukeln, hier ist Magie am Werke. Ja, vor 100 Jahren, wenn man irgendwem den ersten Lichtschalter gezeigt hat, ich drücke hier einen Knopf und da hinten geht das Licht an, das war für die Zauberei. Ja, und heute kannst du halt mit Technologie schon Dinge magisch werden lassen. Das wird halt nur zu selten richtig umgesetzt. Aber gerade bei Born, also das ist eine fantastische Kombination aus gutem Inhalt. Und das ist was, glaube ich, in erster Linie wichtig ist. Ich habe einen guten Inhalt. Ja, und kann dem folgen, was ich da sehe, und fühl mich irgendwie mitgerissen mit dem, was ich sehe. Und dann funktioniert das auch. Wenn ich einfach nur zugeballert werde, wie bei Transformers, mit absolutem Shit und absoluten Bildern und Geknalle und überall, und ich kann dem noch nicht mal mehr folgen, ja, dann ist das natürlich Quatsch. Ich habe im Park nebenan genau dasselbe Fahrsystem, genau denselben Ride mit Spider-Man. 20 Jahre älter. 100-mal besser, 1.000-mal besser als derselbe Ride mit zu viel Medien, also und einem falschen Inhalt, also etwas, wo ich einfach nicht hinterherkomme. Ja? Vielleicht Leute mit 16, die kommen da hinterher, die finden das mega, aber ich mit 52 bin da raus. Ich sag, was ist denn hier mit den Robotern los? Ja,
Was ist das denn hier mit den Robotern? Das kenne ich
genau,
ja gar nicht. Was soll das?
ja. Und
Warum machen
das
die so komische Geräusche?
Allspark, das habe ich bis heute nicht verstanden, was das ist und was da los ist. Ja, also wirklich, habe ich raus. Aber das kann auch nur ich sein, wie gesagt. Ja, ich finde das nicht gut. Ja, da gibt es wahrscheinlich riesen Fans von, die sagen, Geilste Ride ever. Ja, ich habe immer mein Tütchen dabei, nicht das zum Rauchen, das zum Kotzen. Aber ich finde es mega. Ja. Ja.
Du bist ja schon ein sehr passionierter Mensch, wenn es um Kreativität geht, um den Einsatz von Kreativität zu einem richtigen Ziel, im Sinne von eine Story zu übertragen, zum Leben zu erwecken und halt ja auch irgendwie emotional und greifbar werden zu lassen. Das ist ja auch im
Ja.
Sinne von euren Produkten, weil Escape Rooms, wie du schon sagtest, das fand ich eine schöne Beschreibung. Da muss der erste Eindruck auch gleichzeitig der letzte Eindruck sein. Das heißt, du musst eigentlich
Absolut.
von A bis Z mit einem Banger da durchgehen. Oder halt
Ja.
nicht mit dem Banger, es muss jetzt nicht sein, Explosion und Wasser und Bam, aber es muss halt stimmig sein. Was siehst du denn häufig auch bei euch in eurer Szene so, wo du sagst, das ist der absolute falsche Einsatz von Technologien, die eigentlich eher dazu führen, dass man vielleicht beim Spielen abgelenkt ist oder vielleicht gar nicht auf die Story kommt?
Das betrifft nicht nur Escape Rooms, das betrifft viele Freizeitattraktionen. Ton und Licht wird sehr häufig falsch gemacht, in meinen Augen. Ein Set so zu beleuchten, dass es eine Emotion erzeugt, ist nicht ganz so einfach. Also ein paar bunte Lämpchen irgendwo hinzustellen, reicht da in der Regel nicht. Und Ton ist für uns dann das A und O. Und das sehe ich bei ganz vielen Freizeitattraktionen, dass scheinbar Ton das Letzte war, was irgendwie im Budget drin war, wo man sagte, ach ja, da, und die Musik brauchen wir auch noch, da müssen wir aber nochmal zwei Lautsprecher kaufen. So, und so kommt das meistens rüber. Bei uns ist Ton tatsächlich eins der ersten Dinge oder mit einer der ersten Dinge, über die wir sprechen und was wir auch einbauen, wo wir zuerst mit dran arbeiten, weil man mit Ton, insbesondere mit Musik, am schnellsten eine Emotion erzeugen kann. Ja, das geht halt sofort. Ich höre ein Musikstück und kann sofort damit was verbinden, ob ich traurig sein soll, ob ich fröhlich sein soll, ob es spannend ist, ob es gruselig ist oder ähnliches. Und von daher ist das für Freizeitaktivitäten, gerade im Freizeitparkbereich, sehr, sehr wichtig und wird sehr häufig stiefmütterlich behandelt durch schlechte Soundsysteme, die einfach nur in den Ohren wehtun, durch falsche Mischung, durch falsche Musik, was jetzt nicht unbedingt Technologie ist, aber die Auswahl der richtigen Musik oder die Komposition der richtigen Musik zur richtigen Experience ist auch eine wichtige Sache, die nicht zu vernachlässigen ist. Aber der Einsatz der richtigen Technologie, um diesen Ton vernünftig zu übertragen und damit die Emotionen zu erzeugen, das wird häufig sehr falsch gemacht in meinen Augen.
Wenn man solche Hinweise jetzt ignoriert, also du bist ja jetzt jemanden, der da schon auch drauf achtet, drauf hört. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Frage gestellt, so der 0815-Besucher kriegt das ja gar nicht mit. Ich bin derselben Meinung wie du, die kriegen das schon mit. Also das macht unbewusst mit den Leuten ja etwas. Und jetzt würdest du da hingehen und die Leute sagen, jo, klar, danke für den Hinweis und die ignorieren das. Was würde das langfristig für so eine Attraktion oder für so einen Betreiber bedeuten?
Ich glaube tatsächlich nichts, weil der Mensch, insbesondere in Deutschland, ist so genügsam, dass er mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden ist. Und nicht einfach mal was sagt. Ja? Ich komme nochmal zurück zu der Jurassic World Experience. Da ist zum Schluss, ich Spoiler jetzt einfach mal, da wird man vom T-Rex gejagt und man muss da rausrennen. Ja, ganz zu Anfang ist man mit einem Boot auf eine Insel gefahren. Ja, und der Schluss ist, ich renne vom T-Rex weg und lande sofort im Giftshop.
Ganz normale Situation.
Genau, so. Ich habe aber Leute dann auf dem Klo getroffen. Also, ich habe die nicht getroffen, sondern ich habe da gestanden neben mir. Das klang jetzt komisch, ich habe da Leute
Das
auf dem
klingt
Klo
wirklich
getroffen.
sehr komisch.
So, und die haben sich unterhalten und sagten, oh, das war so bescheuert. Warum sind wir denn danach direkt im Souvenirladen gelandet? Wieso sind wir denn nicht mit dem Boot wieder zurückgefahren? Das macht ja gar keinen Sinn. Die Leute denken schon drüber nach. Und die reden da schon drüber. Aber es kommt keine Konsequenz dabei raus. Sie fangen jetzt nicht an, eine schlechte Bewertung zu schreiben und sagen, so, War ja nett, aber am Storytelling hätte man nochmal feilen können. So. Aber dann denke ich auch, dass diesen Betreibern von diesen Attraktionen, das ist denen auch scheißegal. Das ist denen völlig egal. Die Leute kommen eh, die bezahlen eh, also ist denen egal.
Aber ab wann kommt der Punkt, wo so ein Besucher auch sagt, nee, jetzt ist aber, jetzt reicht's mir, jetzt ist zu viel, oder wir hatten ja schon das Thema Motion Sickness mit VR.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn dir sowas wie Motion Sickness den Tag versaut, ja, du fährst morgens das zweite, du fährst erst, du fährst zuerst Hulk, da bist du schon so ein bisschen, und dann fährst du Transformers und dann gullerst du da nur hin und dann sagst du so, Tag ist vorbei, jetzt muss ich wieder zurück ins Hotel. Hab irgendwie $180 ausgegeben, aber mir ist so kotzeübel den ganzen Tag. Ich glaube, dann ist vorbei, ja.
Ja.
Also wenn das, was du erlebst, dich körperlich so belastet, dass du den Rest des Tages nicht mehr schön erleben kannst. Ich glaube, das
Ja.
ist einer der Punkte, wo man sagt, sobald jetzt sag mal, nicht die Gesundheit beeinträchtigt ist, nur weil du mal den Donut wieder gesehen hast, heißt jetzt nicht, dass du jetzt gesundheitlich kaputt bist, aber sofern du körperlich nicht mehr in der Lage bist, den Rest des Tages schön zu erleben. Ich glaube, das ist einer der Momente, wo man sagt, so jetzt ist Schluss.
Ja.
Und dann überlegen die sich, glaube ich, auch, ob sie nochmal kommen werden.
Ja.
Ja.
Findest du noch mehr Beispiele außer das Thema Motion Sickness jetzt bei Transformers? Es muss jetzt auch nicht explizit jetzt eine Attraktion sein, aber vielleicht irgendwelche Methodiken, wo du sagst, die sind wirklich sehr fragwürdig.
Schlecht gewartete Achterbahn, die schlagen, wo du steigst danach aus und du kannst nicht mehr gerade stehen, weil dir der Rücken so weh tut. Oder du hast hier die Ohren so angeballert an den Gurten, dass du Blumenkohlohren hast wie ein Ringer. Ja, das ist auch körperlich und das ist dann auch fatal. Ja, wenn du, also, und das passiert ja, ja, dass du fährst eine Achterbahn und danach hast du so eine Kopfschmerzen, dass du sagst, boah. Also eigentlich jetzt nur noch zurück ins Hotel, ne? Also das ist ein zweiter Punkt. Aber das ist, glaube ich, nicht nur schlechte Wartung, sondern es ist wahrscheinlich dann auch nicht so gute Konstruktion. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Achterbahndesigner. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass manche Achterbahnen wehtun und manche Achterbahnen nicht. So. Aber das ist tatsächlich ein Punkt. Oder wenn die Erlebnisse gerade bei Achterbahnen zu extrem werden. Das habe ich jetzt ich sag mal, im Alter, ja, mit über 50. Ich kann eigentlich gar keine krassen Rides mehr fahren oder nur noch einmal am Tag, weil tatsächlich wird mir auch schlecht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Ride besonders anstrengend ist, sondern es ist einfach irgendwas ist nicht mehr so ganz ordentlich im Innenohr oder wo auch immer, dass mir auf Rides schlecht wird, außer Schneewittchen vielleicht und Pinocchio. Das geht noch. Ja. Aber es gibt natürlich auch Fahrgeschäfte, die halt wirklich extrem sind. Ja. Mit denen man fährt und dann sagt man, alter Verwalter, das war jetzt so extrem, jetzt brauche ich erstmal 1 Stunde 30, muss ich mich auf eine Bank legen und erstmal ein Nickerchen machen, weil das war dolle, körperlich und auch mental anstrengend, da jetzt 500 Mal Überkopf zu
Ja,
fahren. Ja. Ich
ja.
glaube, das ist auch so ein Punkt. Wenn versucht wird, ein Ride so extrem wie nur möglich zu machen, das kann für den einen oder den anderen auch zum Abbruch führen. Ja. Feierabend. Drei Morde. Ja. Ich muss nach Hause.
Und wenn wir jetzt nochmal so zum Thema Storytelling gucken, wann kann da so ein Erlebniskipppunkt auch zum Beispiel durch Technologien kommen? Du hattest ja gerade schon eingangs gesagt, wenn die Leute zum Beispiel einer Geschichte nicht folgen können.
Ich glaube, das ist der größte Knackpunkt, wenn man so medienbasierte Rides hat. Wenn du einfach gar nicht verstehst, was da passiert, dann kommst du da raus aus dem Ride und sagst, was war da, was, warum, was haben wir gemacht, warum? Ja, ich glaube, Storytelling ist schon ein wichtiger Punkt, gerade bei Dark Rides, um Spaß an einem Dark Ride zu haben. Dann gibt es natürlich auch Dark Rides, die gar keiner Story folgen, wie zum Beispiel It's a Small World. Ja, die ist einfach nur schön. Ja, da fährst du durch und dann findest du es schön und dann singen hier alle und dann singst du mit und dann das ist alles prima. Jetzt stellt man sich ja mal da vor, so bei der Hälfte des Rides ist irgendwie das Licht aus. ja, oder der Ton geht nicht, ja, dann ist Quatsch, dann ist, glaube ich, kaputt. Ja, dann kannst du sagen, so, das war aber jetzt nicht so geil, ja.
Ich habe es euch gesagt, es wird sehr kritisch, es wird sehr wild und es wird auch sehr viel gelacht. Und trotz dieser negativen Sachen, die wir jetzt gehört haben, Übersättigung, falscher Einbau, falsche Einplanung, vielleicht auch eine falsche Expectation, ein falsches Erwartungsmanagement, was man an der Stelle hat, was dann nachher zu Frust führen kann, das wollen wir euch jetzt, oder damit wollen wir euch jetzt einfach mal hier so im Raum einfach ganz klar stehen lassen. Denn in der nächsten Folge, die vierte und letzte Folge dieser Reihe, wenn das Erlebnis gibt, wollen wir euch die Notpflaster vorstellen, die Rettungsmöglichkeiten. Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder heraus, wenn das Erlebnis schon gekippt ist? Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch dem Euro Amusement Professional Magazin nochmal danken, dass wir diese Kooperation hier haben. Wenn ihr mehr zu dem Magazin erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal in den Shownotes nach. Dort findet ihr einen Link auch zum Online-Magazin. Das heißt, ihr könnt dort jede Ausgabe auch online nochmal nachverfolgen oder auch natürlich in den News stöbern, wo immer die aktuellsten Nachrichten aus der europäischen und internationalen Freizeitpark-Szene behandelt werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns ganz bald.